6. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Aber der Hebräerschreiber sagt, das ist immer noch gültig. Das war nicht nur für die damalige Zeit, sondern Gott bleibt ein Gott seines Volkes. Wer zu ihm gehört, der kann dieses für sich in Anspruch nehmen. Und bis heute können Sie und ich sagen, Gott wird mich nicht verlassen. Es ist heute immer noch eine Verheißung. Wie gesagt, man muss vorsichtig sein bei den Stellen, die man für sich in Anspruch nimmt. Aber wenn es etwas ist, das für alle Zeiten da ist, dann kann man das so tun. Noch ein anderes Beispiel. 1. Petrus 1. 23 und 22. 22 und 23. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander von Herzen mit nachhaltiger, edelster Liebe als Wiedergeborene, nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem, aus dem ewigen Wort Gottes. Dann wird aus Jesaja zitiert. Das heißt, das Jesaja-Wort ist immer noch gültig. Die Gemeinde Jesu Christi hat sich zu stellen, nicht über, sondern unter die Schrift. Nicht sie, die Gemeinde, hat die Schrift erzeugt, sondern die Schrift zeugt Gemeinde. Christen, die an der Gestaltung der Heiligen Schrift teilhatten, taten dieses im Auftrag des Geistes Gottes, nicht im Auftrag der Gemeinde. Die Schrift unterstellt sich nie einer menschlichen Hoheit. Sie verlangt im Gegenteil von jedem Menschen, sei er König oder Sklave, von jedem Menschen, im Besonderen von der Gemeinde Gottes, unbedingten und vollkommenen Gehorsam. Und zwar in sämtlichen Fragen. Gemeinde Jesu betet, dein Wille geschehe auf Erden, und jetzt müsste man besseres Deutsch sprechen, wie er im Himmel geschieht. Nicht wie im Himmel. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, muss, wenn man das Zeitwort weglässt, dann muss man das vorherige Zeitwort nehmen. Aber das vorherige Zeitwort ist geschehe. Man kann also nicht sagen, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschehe, sondern wie er im Himmel geschieht. Er geschehe nicht im Himmel, er geschieht im Himmel. Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Wer tut dort den Willen Gottes? Niemand? Die Engel. Und wie tun die Engel den Willen Gottes? Das ist, was sie tun. Ja, nicht notwendigerweise aus Gehorsam. Aber wenn ihnen Gebote gegeben werden, wenn ihnen Befehle gegeben werden, wenn sie gehorsam sind, also ein Gehorsam ist man einem Gebot gegeben. Ja. Wie sind die Engel gehorsam? Sofort, ohne Widerspruch. Sie sind sofort gehorsam, ohne Widerspruch, und sie tun alles, was gesagt wird. Sie tun alles, was gesagt wird, sie tun es sofort und sie tun es ohne zu widersprechen. Wenn wir also beten, dein Wille geschehe, ja, wie im Himmel, ja, wie er im Himmel geschieht, dann sollten wir auch sofort. Ja. Das ist also, wer das Vaterunser in der Kirche betet, der sagt zu Gott, Gott, ich bin bereit, deinen Willen so zu tun, wie die Engel ihn tun. Aber wer gibt sich darüber recht? Er hört die Glocken und dann das nächste ist das entweder die Kneipe oder das Mittagessen oder was immer. Ja. So ist es bei uns wie bei Jesajas Zeit. Ihr, mein Volk, naht sich mir mit seinen Lippen, aber mit dem Herzen ist es klar. Aber auch wir decken kaum an diese Dinge. Die Schrift unterstellt sich nie einer menschlichen Hoheit. Sie verlangt im Gegenteil von jedem Menschen, im Besonderen von der Gemeinde Gottes, unbedingt und vollkommen Gehorsam, und zwar in sämtlichen Fragen. Das Gewissen des Einzelnen wie das Gewissen der Gruppe ist an der Schrift gebunden. Deshalb ist es wichtig, immer wieder zu fragen, wie steht's geschrieben? Nicht, wie ist es geworden unter uns? Nicht, wie geschah es mal in der Erweckung? Sondern, wie steht's geschrieben? Nicht, was ist Tradition? Nicht, was wäre praktisch? Nicht, was war meine Meinung? Na, ich meine halt so, sondern, wie steht's geschrieben? Als wir nach Europa kamen, kamen wir zuerst nach Holland. Dort arbeiteten wir mit dem bekannten Evangelisten Jan Kitz zusammen. Jan Kitz war ein vom Herrn sehr gebrauchter Evangelist. Hat viele Menschen zu Jesus geführt, Gemeinde Jesu in Holland gebaut. Er lebt noch, ist jetzt ein alter Mann. Das waren in den 50er Jahren. Und wir dachten, wir würden vielleicht nach Holland bleiben, haben die holländische Sprache gelernt. Aber zunächst habe ich mittels Übersetzung gesprochen. Und einmal musste ich auf einer Jugendversammlung sprechen. Also Jan Kitz hat auch viel mit Jugend zusammengearbeitet. Und es war eine Jugendversammlung anberaumt, und die wurde im Wald gehalten. Es war sehr schön, die Natur. Und hat dort im Freien am Nachmittag diese Jugendversammlung gehalten. Und ich habe ein Wort gesagt, abgesprochen. In meiner Ansprache habe ich wohl erwähnt, dass die Heiden ohne das Evangelium verloren gehen. Hinterher kam ein junger Mann auf uns zu, Kitz und ich standen zusammen, und fragte, haben Sie das so und so gemeint, so und so gesagt? Ja, sagte er. Ja, aber nach meinem Dafürhalten wäre es doch so. Und der Kitz war auch angesprochen. Und dann sagte Kitz zu ihm, wenn Gott gesprochen hat, dann sagen wir nicht nach meinem Dafürhaben. Auf Wiedersehen. Keine Diskussion. Auf Wiedersehen. Das habe ich zweimal erlebt. Nach meinem Dafürhaben. So, ja. Wenn Gott gesprochen hat, sagt ein gewisser Pastor Bayer vom Bibelbund, dann beginnt nicht die Diskussion, sondern der Gehorsam. Gott gesprochen hat, dann beginnt nicht die Diskussion, sondern der Gehorsam. Das ist ein gutes Wort. Wir sollten es uns zur Übung, zur Gewohnheit machen, zu fragen, wie steht es geschrieben? Unsere Taten, unsere Wege sollten im Wort Gottes gegründet sein. Zum Beispiel sagt Petrus, 1. Petrus 4, 10 und 11, so wie er eine Gnadengabe empfing, ein Christ, euch damit dient, wie ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Als sage er Worte Gottes, wenn jemand redet, als tue er es aus der Stärkung, die Gott darreicht, wenn jemand dient, damit in allem Gott geehrt wird. Hat man eine Gnadengabe des Wortes, das heißt, es gibt Gnadengaben, mit denen man mehr tut und andere, mit denen man mehr spricht. Eine Lehrgnadengabe ist eine Gnadengabe des Wortes. Eine Helfergnadengabe, es gibt die Gnadengabe des Helfens. Das ist eine Gnadengabe des Tuns. Nun sagt Petrus, wenn man eine Gnadengabe des Wortes hat, dann soll man so sprechen, als würde man Gottes Wort sagen. Das heißt, was man sagt, muss aus dem Wort hervorgehen. Was wir sagen in der Gemeinde, muss aus dem Wort hervorgehen, aus dem Wort Gottes. Dabei muss man nicht vergessen, dass auch das Schweigen der Schrift autoritativen Charakter hat. Wo die Schrift schweigt, da dürfen wir nicht große Behauptungen machen. Jeremia betonte einmal, ich habe sie nicht gesandt, sagt Gott durch den Propheten. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, sagt Jesaja, dann geht ihnen keine Dämmerung auf, keine Morgendämmerung. Also, wenn wir Dinge behaupten, wenn wir Dinge verpflichtend machen, dann müssen sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wenn die Schrift es nicht bindend macht, dann können auch wir es nicht bindend machen. Die ersten Apostel, die hatten das Recht zu binden und zu lösen. Wir lehnen uns an ihre Binden und Lösen an. Das heißt, was die Schrift bindend macht und was die Schrift löst, danach richten wir uns aus. Groß D. Die Schrift ist heilig. Die Schrift ist eine heilige Schrift. Ich weiß nicht, was Sie von Winston Churchill halten. Aber obwohl er nicht wiedergeborener Christ gewesen sein mag, das dürfte ich stark bezweifeln, dennoch hat er viel von der Bibel gehalten. Das war früher so, dass man sehr viel von der Bibel gehalten hat in England, obwohl man nicht immer danach gelebt hat. In einem Essay, zu Deutsch Versuch, das ist eine Literaturgattung, in einem Essay über Mose, schreibt Winston Churchill einmal Folgendes. Ich lese Ihnen das vor. Das ist ein sehr feines Stück. Wir glauben, die wissenschaftlichste Anschauung, die aktuellste und die vernunftmäßigste Ansicht wird ihre vollste Befriedigung dann finden, wenn die biblische Erzählung wörtlich genommen wird. Wir dürfen sicher sein, dieses übrigens über die biblischen Geschichten, und zum Beispiel Mose. Ja, dies ist ein Essay über Mose. Ja. Wir dürfen sicher sein, dass sich das alles genauso abspielte, wie es in der Heiligen Schrift aufgezeichnet ist. Lasst die Männer der Wissenschaft und der Gelehrtheit ihre Kenntnis erweitern und mit ihren Forschungen jedes Detail der Verzeichnungen, biblischen Verzeichnungen, die uns aus diesen fernen Epochen bewahrt geblieben sind, durchsuchen. Sie werden nur die grandiose Einfachheit und die wesensmäßige Genauigkeit der verzeichneten Wahrheiten, die so weit den Pilgerweg des Menschen beleuchtet haben, bekräftigen, nichts anderes. Merken Sie. Er sagt, ist sehr gut. Dieses könnte das Thema der Genauigkeit der Schrift in Bezug auf wissenschaftliche und geschichtliche Tatsachen eröffnen. Ich will mich nicht darüber erweitern, aber ich will nur zusammenfassen, was ein Archäologe namens Glück, ein amerikanischer Jude, sehr berühmter Archäologin wurde, Archäologin namens, in einem Vortrag in Israel im Sommer von 68 hatte er folgende Aussage gemacht. In keinem einzelnen Fall hat die Archäologie, die archäologische Entdeckung bis heute die Bibel als falsch. Archäologie oder aus der Altertumsgeschichte bekommen über einen Darius oder Pilatus oder wer weiß wen, dann kann man kontrollieren. Und dann, wann man die Mittel bekommt, wann man die Mittel in die Hand bekommt, die Schrift zu kontrollieren, stellt es sich immer heraus, dass die Bibel recht hat. Und schon manch einer ist durch die Archäologie zu einem größeren Vertrauen zur Heiligen Schrift, in die Heilige Schrift gelangt. Übrigens, glaube, dass die Geschichte in diesen Regionen in dieser Hinsicht die Entwicklung, die geistliche Entwicklung in Deutschland ist, glaube ich, dadurch geprägt, dass hier zwei Weltkriege stattgefunden haben. Sie wissen, dass in Deutschland sehr viel Bibelkritik herrscht. Die Bibelkritik baut in diesen Landen nicht auf geschichtliche Tatsachen. Sie baut auf philosophische Voraussetzungen. Durch die zwei Weltkriege ist Deutschland abgeschnitten worden vom Ausland und konnte nicht, so wie früher, Archäologie und Geschichtsforschung im Ausland betrieben werden. Dadurch konnte die Theologie sich selbstständig entwickeln, ohne geschichtsgebunden zu bleiben. Das war schade. Während im Ausland, in den sächsischen Räumen, man sehr stark von der Archäologie und der Geschichtsforschung lebt und hat sich dann korrigieren können in den biblischen Ansichten. Sodass, obwohl die angelsächsische Welt sehr stark beeinflusst wird von der deutschen rationalistischen Theologie, dennoch der biblische Glaube im Evangelikalismus sich viel besser hat halten können, eben weil er viel besseres Fundament hat in der Wissenschaft. Auch in der Naturwissenschaft hat man Dinge erkannt, die hierzulande lange nicht erkannt wurden. Heute sieht es schon anders aus. In der Archäologie hinkt man immer noch etwas, aber in der Naturwissenschaft geschieht schon sehr viel. In den letzten 10 Jahren etwa ist ein Umschwung gekommen in Bezug auf Evolution und so weiter. Heute gibt es bedeutende Männer im naturwissenschaftlichen Raum, in deutschen Kreisen, die nicht mehr der Evolution huldigen. Heute gibt es schon eine ganze Anzahl von Männern, die ganz anders denken. Aber auf dem Gebiet der Archäologie ist auch manches aufzuholen. Es sei zu diesem Punkt noch gesagt, der Gott, der uns für jedes Wort zur Rechenschaft ziehen wird, der nimmt auch jedes Wort seine eigene Offenbarung ernst. Wenn Gott uns die Bibel gegeben hat, uns zur Rechenschaft zieht für unsere Worte, dann wird er wohl auch seine eigenen Worte ernst nehmen. Gott nimmt sein eigenes Wort genau. Er spielt nicht, wenn er Wort Gottes uns gibt. Darauf können wir uns verlassen. Er sagt die Wahrheit. Die Bibel sagt, was sie meint. Und sie meint, was sie sagt. Ein Zitat von einem schweizerischen Reformator namens Vadian. Eben St. Galler Reformator. Hoffentlich können Sie jetzt das verstehen. Der Mund Gottes, die Heilige Schrift, lasset sich nicht biegen und krümmen. Die Menschen müssen sich verändern, der Geschrift nach. Der Mund Gottes, die Heilige Schrift ist also der Mund Gottes, lässt sich nicht biegen und krümmen. Der Mensch muss sich verändern, sondern nach der Johannes Calvin, der französischsprachige Reformator, der in der Schweiz wirkte, hat gesagt, sein Wort bietet Gott dar, von dem wir auch nicht um eines Fingers Breite abweichen dürfen. Sonst verlieren wir uns in dem wunderlichsten Labyrinth, aus dem wir auf keine Weise einen Ausweg finden. Wenn wir uns nach dem Wort ausrichten, dann können wir einen guten Weg einschlagen. Dann wissen wir, wohin wir gehen. Verlassen wir die Ausrichtung des Wortes, dann gehen wir in die Irre, dann verlieren wir uns, dann wird der Weg dunkel, dann wird es schwer. Gottes Wort ist in der Tat ein zuverlässiger Wegweiser. Gottes Wort ist heilig, weil es die Wahrheit sagt. Gottes Wort ist heilig, aber auch, weil es ein hohes ethisches Niveau hat. Gottes Wort ist heilig, weil es ein hohes ethisches Niveau hat. wo hat. Die Art der Logik der Bibel ist eine sehr hohe Art, eine gesunde. Die Gesetze der Bibel sind sehr gute Gesetze. Die Politik der Bibel ist eine sehr gute Politik. Die Kultur der Bibel ist eine gute Kultur. Die Bibel hat immer einen positiven, aufbauenden, erhöhenden Einfluss gehabt auf die Zivilisation. Die Bibel hat eine positive Wirkung in dieser Hinsicht. Sie hat ein hohes ethisches Niveau. Das Wort der Schrift hat eine außergewöhnliche Wirkung. Das Wort der Schrift hat eine außergewöhnliche Wirkung. Jesaja 55 steht geschrieben: Mein Wort wird ausrichten, wozu ich es sende. Was Gott vorhat mit seinem Wort, das richtet er aus. In Jesaja 57 steht in den Versen 18 und 19, in den letzten zwei Versen unten, Folgendes: Ich schaffe die Frucht der Lippen. Ich schaffe die Frucht der Lippen. Das heißt, Gott spricht und daraus entsteht Frucht. Das Ergebnis des Redens Gottes ist eine Schöpfung. Gott tut durch sein Wort. Was sein Wort sagt, das trifft ein. Das kommt zustande. Er sorgt dafür, dass was seine Lippen sprechen, Frucht trägt. Er schafft Frucht der Lippen. Das Wort hat also Kraft, etwas auszurichten. Welche Wirkung hat denn das Wort? Welche Wirkung hat Heilige Schrift? Erstens, habe ich gesagt, das Wort vermag von Sünde zu überführen. Es bewirkt Sündenerkenntnis. Römer 3, Vers 20. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Auch Johannes 16, Vers 7 und ferner. Jedoch sage ich euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Aber wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch schicken. Und der, wenn er gekommen ist, wird die Welt überführen von Sünde. Er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Johannes 16, Vers 7 und 8. Zu wem sollte der Heilige Geist kommen? Am Pfingsttage? Hier ist eine Verheißung vom Kommen des Geistes. Ja? Ich, wenn ich ihn sende. Zu wem kam der Heilige Geist am Pfingsttage? Zu den Jüngern. Dadurch, dass der Heilige Geist kam, wurden sie zur Gemeinde. Aber zunächst waren sie eine Schar von Jüngern Jesu. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, jedoch sage ich euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Und ja. Und Vers 8, wenn er gekommen ist, zu wem? Zu euch, zu den Jüngern. Wenn er zu den Jüngern gekommen ist, was wird er dann tun? Dann wird er die Welt überführen. Aber die Jünger sind ja noch nicht Welt. Welt schon die Menschen in der Welt, die Unbekehrten. Der Geist kommt zu den Jüngern, den Nachfolgern Jesu, und wenn er zu ihnen kommt, dann wird er die Welt, die nicht bekehrten Menschen, von Sünde überführen, von Gericht und so weiter. Wenn er die Welt überführen soll, warum schickt ihn Jesus dann nicht in die Welt? Das ist der Schlüssel. Der Heilige Geist läuft nicht einfach so rum die Gegend und sucht sich die Leute auf und spricht zu ihnen, ja? Sondern er wird gesandt zu den Jüngern. Und wenn die den Mund auftun, dann kann der Heilige Geist sprechen. Ja? Johannes 15, die letzten zwei Verse, eben können als Parallelstelle genommen werden. Der Heilige Geist wird zeugen und ihr werdet Zeugnis ablegen. Wenn die Jünger Zeugnis ablegen, dann kann der Heilige Geist überführen. Also, was muss ich tun? Jetzt weiß ich, was ich zu predigen habe. Ich habe von Sünde zu sprechen. Ich habe von Gerechtigkeit zu sprechen. Und ich habe von Gericht zu sprechen. Und wenn ich davon spreche, so wie es in der Bibel steht, dann kann Gott, der Heilige Geist, Menschen überführen. Jetzt ist der Heilige Geist bei mir und hilft mir im Zeugnis, ja? Und der Heilige Geist ist beim Hörenden und spricht in sein Gewissen hinein. Beim Redenden und beim Hören ist der Heilige Geist dabei. Aber er tut diese Wirkung dann, wann ein Jünger da ist und wenn dieser Jünger, dieser Nachfolger Jesu, gehorsam ist und den Mund auftut. Jesus schickt den Geist zu den Jüngern. Aber was wir hier festhalten wollen, ist, dass das, was die Jünger sagen, die Botschaft der Jünger, muss Wort Gottes sein. Und diese Botschaft mit Hilfe des Geistes kann Menschen überführen, kann Menschen überzeugen von ihrer Sündhaftigkeit. Übrigens, nicht nur von der Sünde, dass sie nicht glauben, ja? Von jeder Sünde. Der Mensch, der nicht bekehrt ist, wird nicht nur für seinen Unglauben gerichtet. Die Bibel lehrt uns, dass er für jede Sünde gerichtet wird, weil er ja keinen Bürgen hat. Der Tod Jesu Christi ist ja nicht für ihn. Das heißt, er hat ihn nicht angenommen. Grundsätzlich ist Jesus für jeden gestorben. Aber wenn man das nicht annimmt, dann ist man nicht gedeckt. Und dann ist alle Schuld immer noch da, sie bleibt bestehen. Schuld bleibt, wenn man nicht Jesus als Schuldenträger, als Bürger behalten bleibt. Und übrigens als Hilfe in dem Umgang mit Nichtbekehrten. Das heißt also, wenn ein Unbekehrter um Sündenvergebung bittet, so allgemein, am Schluss, wenn er den Kopf ins Kissen wirft, ja, Herr, vergib mir, was ich heute gemacht habe, das erhört Gott nicht. Wenn er nicht zu Jesus kommen will. Nur in Jesus ist Vergebung der Sünden. Das Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben, das erhört Gott nicht. Wenn der Betende nicht über Jesus zu Gott kommt. Solange ein Mensch nicht zu Jesus kommt, erhört Gott solche Gebete nicht. Nur in Jesus ist Vergebung. Nur in Jesus ist Vergebung. Er überführt von Gerechtigkeit. Warum? Weil ich zum Vater gehe. Das heißt, nur in Jesus Christus, dem Erhöhten, dem Auferstandenen und gen Himmel gefahren, ist Gerechtigkeit. Und, um etwas nachzuhelfen, wenn man da noch nicht glauben will, dann muss man von Gericht sprechen. Ja? Hoffentlich kommen sie dann. Aber bei jedem dieser drei Punkte hofft man, dass die Menschen reagieren werden. Dies ist die Botschaft der Schrift, die Botschaft des Heiligen Geistes, die Botschaft Botschaft eines Jüngers. Sie vermag zu überführen von Sünde. Aber nicht nur von Sünde. Die Botschaft der Bibel ist eine Botschaft der Rettung, zweitens, Arabisch 2. Die Wirkung der Heiligen Schrift ist eine rettende Wirkung. Könnte man hier einen Vers zitieren? Römer 1, Vers 16. Ja. Das Evangelium ist Kraft Gottes zur Rettung. Kraft Gottes zur Rettung. Für jeden, der glaubt, natürlich. Nicht einfach so automatisch. Die Heilige Schrift oder die biblische Botschaft, das Evangelium der Heiligen Schrift, hat Kraft zu retten. Sodass, wenn man sich auf ein Wort verlässt, dann darf man wissen, ich bin gerettet. Deshalb ist es wichtig, wenn Sie einen Menschen zu Jesus führen, dass Sie ihm Wort Gottes weitergeben. Ich habe so viele Menschen in die Seelsorge bekommen, die Zweifel hatten und so weiter. Dann habe ich mal nachgefragt. Ja, wie sind Sie dann? Sind Sie bekehrt? Ja, wie haben Sie sich bekehrt? Und dann erzählen Sie so ein bisschen. Ja, haben Sie keinen Bibelvers? Können Sie sich nichts auf nichts schützen? Hat niemand Ihnen etwas mitgegeben? Nein. Kein Wunder, dass die Leute kein Fundament haben. Ja? Und dann haben sie auf Sand gebaut. Sie mögen schon bekehrt sein. Irgendwo ist da vielleicht Wort Gottes gewesen. Aber sie haben nichts im Gedächtnis, worauf sie sich fußen können. Worauf sie sich gründen können. Deshalb gebrauchen Sie oder geben Sie einen Bibelvers weiter. Wenigstens einen. Aufgrund, wovon er sagen kann, dieser Vers hilft mir zu verstehen, dass ich ewiges Leben habe. Also muss man eine Anzahl parat haben, sodass man einen finden kann, der für diesen in seiner Denkweise passend ist. Ja. Die Leute denken verschieden. Beim einen ist es Offenbarung 3, Vers 20, beim anderen kann es das sein, beim anderen das. Ja. Damit man einige auch eine Auswahl hat. Das Wort Gottes kann retten, kann auch Heilsgewissheit geben. Ich lese Ihnen eine kleine Geschichte. Es geschah in einem Wald in Sizilien. Ein Bibelkolporteur, ich habe solche kennengelernt. Die Bibelkolportage ist in Italien sehr von Gott gebraucht worden, um Menschen zu Jesus zu führen. Ein Bibelkolporteur wurde in der Dunkelheit der Nacht mit... Wie? Ein Kolporteur? Jemand, der mit Büchern herumreist, entweder zu Fuß, in einem Koffer oder mit einem kleinen Auto, früher mit Pferd und Wagen, ich habe es noch mit Pferd und Wagen gemacht, mit einem Freund, reist von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt und verkauft Schriften. Entweder nur Bibeln oder Bibeln und andere Schriften, christliche Schriften. Er kann auch ein Kolporteur heißt einfach, dass er mit Büchern was so umgeht. Aber christliche Kolporteure haben dann Bibeln und so weiter. Dieser hatte also Bibeln. Ein Bibelkolporteur wurde in der Dunkelheit der Nacht mit vorgehaltenem Revolver aufgehalten. Es wurde ihm befohlen, ein Feuer anzuzünden und seine Bücher zu verbrennen. Nachdem das Feuer brannte, fragte der Kolporteur, ob er aus jedem Buch einen kurzen Abschnitt lesen durfte, bevor er es den Flammen übergab. Es wurde ihm gestattet. Aus einem las er Psalm 23. Aus einem anderen, das war natürlich auch eine Bibel, aber das wussten die Leute nicht, las er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aus einem dritten die Bergpredigt, wahrscheinlich aus der Bergpredigt. Aus einem weiteren las er Paulus Lied von der Liebe und so weiter. Nach dem Lesen jeden Abschnittes rief der Anführer aus, das ist ein gutes Buch. Das verbrennen wir nicht. Gib es mir. Am Ende war nicht ein Buch verbrannt. Eines nach dem anderen wurde dem Anführer gereicht. Der verschwand samt den Büchern in der Dunkelheit. Einige Jahre später war er wieder da. Aber dieses Mal als ein eingesegneter christlicher Verkündiger des Evangeliums. Als er dem Kolporteur seine Geschichte erzählte, sagte er, es geschah durch das Lesen deiner Bücher. So vermag das Wort Gottes zu wirken. Übrigens noch etwas anderes in Bezug auf Überführung von Sünde. Der Redakteur einer gewissen Zeitung ließ einst in den Extrazeilen einer Spalte die 10 Gebote drucken, die direkt aus der Bibel abgedruckt wurden, ohne jeglichen Zusatz oder Erläuterung. Nach einigen Tagen erhielt er einen Brief von einem langjährigen Abonnent, der kurz und bündig erklärte: Hiermit möchte ich Ihre Zeitung abbestellen, da Sie zu persönlich werden. Er wusste natürlich nicht, dass das Bibelwörter war. Drittens, Vers 3, das Wort kann reinigen. Natürlich, wenn wir gerettet werden, reinigt es, aber auch nachdem wir gerettet sind, kann es uns immer wieder reinigen. Johannes 15, Vers 3 sagt Jesus: Ihr seid nun rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Jesus reinigt durch sein Wort. Die ganze Bibel hat einen reinigenden Effekt. Deshalb viel lesen. Denn die Bibel reinigt nicht nur durch Anregung und Gehorsam des Lesenden, sondern sie reinigt die Gedanken, wie ein Sieb das Mehl oder der Regen die Luft reinigt. Ja? Haben Sie Schwierigkeiten mit bösen Gedanken? Lesen Sie mal kapitelweise Bibel. Ja? Füllen Sie den Computer Ihres Hirns an, füllen Sie diesen an mit Bibelgedanken. Und dann können diese einen ausfüllen. Und dann können die Assoziationen, die uns kommen, von dort her rühren. Die Schrift hat reinigenden Effekt. Sie reinigt durch bestimmte Stellen, die das Gewissen besonders ansprechen. Auch so. Eine gewisse Stelle sagt: Du bist der Mann, du hast dies getan. In der stillen Zeit lese ich: Oh, Junge, das habe ich nicht gemerkt. Das muss ich jetzt ändern. So oft kommen einem da Gedanken, man merkt, man wusste das nicht. Und jetzt merkt man: Aha, da bin ich jetzt gemein. Und dann kann man in die Reinigung gehen. So reinigt dann die Schrift. Das ist wieder ein anderer Weg. Mark Twain, ein humoristischer amerikanischer Schriftsteller, war kein Heiliger. Er war aber ein weiser Mann. Als einmal einer seiner Freunde ihm erklärte, er wolle nie mehr etwas mit der Bibel zu tun haben, weil ihr Inhalt zu schwierig zu verstehen sei, sagte Twain: Die Bibelteile, die ich nicht verstehe, die machen mir keine Mühe. Gerade aber die Stellen, die ich wohl verstehe,